Gut, zunächst, was Sie erwartet ist, ich versuche nicht länger als so vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde was zu erzählen. Ich habe versucht, mich auch in der Vorbereitung eher zu beschränken. Das Thema ist, wie Sie sich vorstellen können oder wie Sie wahrscheinlich spätestens während der Ausführung merken werden, sehr groß. Deshalb ist es immer eine heikle Frage, wo fängt man an, die Sachen ein bisschen abzukürzen. Ich habe mich entschieden, alles nicht ganz detailliert und ausführlich vorzutragen, sondern eher kurz einen Abriss zu geben und gleichzeitig zu versuchen, dass das Ganze irgendwie so einen Anfang und ein Ende hat. Und der Titel des Vortrags heißt Maschinenethik, ein grundsätzlicher Irrtum. Also, zunächst zur Frage, was ist Maschinenethik? Und zwar in der Art und Weise, wie die Maschinenethik sich selbst versteht. Es gibt auch im Bereich der Maschinenethik Extreme in die eine und die andere Richtung. Ich habe versucht, eine sozusagen mehr oder weniger durchschnittliche, ein allgemeines durchschnittliches Selbstverständnis zu skizzieren. Und damit möchte ich jetzt meine Ausführungen beginnen. Bei allem, was ich jetzt sage und was meine Intention ist, möchte ich betonen, dass es nicht darum geht, irgendeine Technikkritik anzubringen, dass irgendetwas schlecht ist oder irgendetwas nicht schlecht ist. Kann sein, das kann auch meine persönliche Meinung sein, das ist aber nicht mein hauptsächliches Interesse und auch nicht meine ursprüngliche Intention. Also, die Maschinenethik stellt in gewisser Weise zwei Fragen. Maschinenethik fragt einerseits, wie sollen sich Menschen gegenüber Maschinen verhalten? Und hier sind natürlich moderne, digitale Maschinen, sagen wir es mal so, gemeint. Die zweite Frage ist, sollen oder können diesen Maschinen moralische Kompetenzen übertragen werden? Wenn das möglich ist, also wenn ja, welche sollen das sein? Und wie lässt sich das bewerkstelligen? Das sind die Grundfragen der Maschinen. Dabei gibt es Grundannahmen, die dieser Fragestellung zugrunde liegen. Das sind folgende. Es wird davon ausgegangen, dass der Mensch im Allgemeinen der Schöpfer seiner Werkzeuge und Maschinen ist, weil sie oder insofern sie ihm nützlich und von Vorteil sind. Der Maßstab bei der Herstellung und dem Umgang mit diesen Maschinen sind die Vernunft und die Selbstbestimmung des Menschen. Intelligence and Autonomy. Das sind so die englischen Keywords. Wie Sie sich vorstellen können, ist die Maschinenethik in den größten Teilen englischsprachig. Und die Protagonistinnen und Protagonisten sind meistens englischsprachig. Zur Einordnung der Maschinenethik. Die Maschinenethik versteht sich als ein Teilbereich der angewandten Ethik. An der Schnittstelle von Philosophie und Informatik, beziehungsweise Philosophie, Informatik und Robotik. Für mich ist das einfach mit der Robotik nicht so wichtig, für mich zählt das unter den Begriff von Informatik dazu. Die Bedeutung der Maschinenethik wäre, dass sie die zukunftsweisende Auseinandersetzung mit der modernen menschlichen Lebenswelt ist. Es wird deutlich, dass besonders wichtige Players in diesem Feld heißen dann das Future of Life Institute, das Sie vielleicht kennen. Das hat Schlagzeilen gemacht, als ChatGPT rauskam. Da gab es diesen offenen Brief, den Elon Musk und Bill Gates unterschrieben haben, dass man jetzt die Entwicklung der KI für 6 Monate stoppen müsste. Das war eben initiiert von diesem Future of Life Institute. Oder zum Beispiel gibt es das Future of Humanity Institute in Oxford. Nick Bostrom ist der Direktor, das ist ein sehr, sehr bekannter Philosoph, der sich in diesem Bereich beschäftigt. So viel dazu. Im ersten Schritt, und es gibt zwei Schritte, die ich jetzt vorführen möchte. Die, sagen wir mal so, verstanden werden können als: Es sind Beobachtungen, die von philosophischen Fragen inspiriert sind. Und der erste Schritt ist die Erfahrung des Menschen im Umgang mit Werkzeugen. Und dazu habe ich einen kurzen, das ist eine Seite, die ich vorlesen möchte, weil es wichtig ist, dass wir da, ich muss kurz das sortieren, hier, es ist mehr als es aussieht. Und also, der Umgang des Menschen mit seinen Werkzeugen. Mensch und Werkzeug. Jedes Werkzeug dient einem Zweck. Darin liegt der Sinn des Werkzeugs. Verschwindet der Zweck, ist seine Dienstbarkeit verunmöglicht und es verliert seinen Sinn. Daher erscheint ein kaputtes Werkzeug, also zum Beispiel ein zerbrochener Spiegel, weniger sinnlos als ein zweckentblößtes, wie zum Beispiel eine alte Lochstreifenkappe, an die sich vielleicht einige von uns erinnern. Fragen wir näher, was ein Werkzeug ist, zeigt es sich als ein Zusammenspiel von drei Grundzügen. Das sind erstens eine leitende Zweckvorgabe, zweitens der Wirklichkeitsbereich seiner Anwendung und drittens Bau und Beschaffenheit des Werkzeugs. Der Zweck, zum Beispiel eines Zahnarztspiegels, ist das Sichtbarmachen der Zähne. Angewendet wird er im Mund. Und beschaffen sein muss er so, dass er gut an Enge und Gestalt der Mundhöhle angepasst ist und gleichzeitig hygienischen Anforderungen genügt. Während das Werkzeug die Wirklichkeit, in der es eingesetzt wird, prägt und verändert, ist seine Beschaffenheit zugleich von dieser Wirklichkeit her bestimmt. Es lässt sich in den meisten Fällen sowohl an der verarbeiteten Wirklichkeit das verwendete Werkzeug abschätzen, als auch an der Beschaffenheit des Werkzeuges die zu bearbeitende Wirklichkeit. Wie entscheidend dabei die Führungskraft der Vorstellung der Zweckvorgabe ist und wie groß zugleich der Spielraum für die Beschaffenheit, zeigt sich besonders eindrücklich da, wo die Not erfinderisch macht und bestimmte Werkzeuge oder Gegenstände zunächst scheinbar zweckentfremdet werden, allerdings nur, um sich für einen anderen Zweck geradezu wie gemacht zu erweisen. Ja, gibt es ein großes Genre, YouTube, sogenannte Lifehacks, also Dinge, die eigentlich damit, mit dem, wofür sie benutzt werden, nichts zu tun haben, erweisen sich dann als besonders handlich und besonders geschickt. Die Art und Weise, wie Bau und Beschaffenheit von Werkzeugen auf die Wirklichkeit bezogen sind, ist gleichwohl niemals beliebig. Vielmehr zeigt sich die Geschichte der Werkzeugentwicklung als Geschichte der Naturerkenntnis und Naturnachahmung. Allgemein gesagt sind Bau und Gebrauch von Werkzeugen nicht allein Fragen der Nützlichkeit, der Arbeitserleichterung oder der Potenzierung von Arbeitskraft, sondern als Phänomene betrachtet eine Auseinandersetzung von Denken und Handeln mit der Wirklichkeit. Zitat, unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken, bemerkte Friedrich Nietzsche einmal. Anders gesagt, die Frage nach Umgang und Ursprung der Werkzeuge ist ein Grundzug des Menschen, in dem er sein Wesen in der Welt ergründen will. Die Frage nach diesem Bezug, Mensch-Welt, bildet die thematische Mitte der abendländisch-europäischen Geschichte, an deren Anfang im antiken griechischen Denken eine systematische Ausarbeitung der Frage nach der Technik, also nach Werkzeugen, beginnt. So viel zu diesem ersten Schritt. Fazit: Der innige Bezug von Mensch und Werkzeug entspringt und entspricht einem innigen Bezug von Mensch und Welt, und zwar im Sinne eines Zusammenspiels von Selbsterkenntnis und Welterkenntnis. Gegenüber dieser phänomenalen Beobachtung, ist die Fokussierung auf die Nützlichkeit nicht primär. Das ist der wichtige erste Schritt. Kommen wir zum nächsten Schritt. Was sind jetzt digitale Maschinen? Digitale Maschinen werden landläufig und vermeintlicherweise als Werkzeuge verstanden, von denen es so scheint, im Gegensatz zu anderen Werkzeugen, als ob sie imstande wären zu denken und zu sprechen. Die faktische und auch massentaugliche Umsetzung dieser Maschinen ist logischerweise ohne das Digitale nicht möglich oder denkbar. Allerdings begegnet das Phänomen, nämlich dass Werkzeuge oder vermeintlicherweise Werkzeuge so erscheinen, als ob sie sprechen und denken können, ebenso im Rahmen der sogenannten Analogtechnik. Ja, also Radio, Fernsehen, auch Roboter wurden gebaut, die nicht sozusagen eine digitale, ausdrücklich digitale Technik im Hintergrund haben. Das heißt, für uns ist der Unterschied, wenn wir von digitalen Maschinen sprechen oder der Digitalisierung, nicht entscheidend zwischen digital und analog, sondern für uns ist das Kriterium dieses, als ob sie denken und sprechen können. Vielleicht könnte man deshalb genauer statt vom Zeitalter der Digitalisierung eher von Technologiezeitalter sprechen. Technologie als Terminus, jetzt nicht zufällig gewählt, sondern weil ja das Wort Technik und Logos, aus dem das Wort Technologie zusammengesetzt ist, bedeutet ja Technik, das heißt das in Anführungszeichen Werkzeughafte, Logos das Denken und Sprechen. Das Wort Technologie wird schon seit, ich habe es nicht genau, aber seit der Spätantike schon benutzt, also Technologie ist auch kein neues Wort. Wir jetzt, oder ich hier in diesem konkreten Kontext benutze es aber dafür, um diese modernen Maschinen zu bezeichnen. Das Technologiezeitalter ist also eine Epoche, in der sich der Selbst- und Weltbezug des Menschen ausprägt im Umgang mit Maschinen, die vermeintlich denken und sprechen können. Der nächste Schritt ist, was lässt sich an digitalen Maschinen beobachten? Was sind das für Maschinen? Digitale Maschinen. Schauen wir nüchtern und mit etwas Bedacht auf den technologischen Charakter dieser Maschinen, sehen wir, dass deren einfachste Grundbauelemente, jetzt kommen ein paar technische Sachen, für die, die das interessiert, die wissen es vielleicht, Flipflops, Counter, ALUs, CPUs oder Memory Units, nichts anderes sind und auch nicht mehr sind als Apparaturen, die in der Lage sind, Signale zu registrieren, zu speichern, weiterzuleiten und zu modifizieren. Diese Signalverarbeitungsprozesse sind so eingerichtet, dass dem effektiven Output dieser Maschinen eine bestimmte logische Bedeutung oder eine bestimmte operative Funktion zugeschrieben wird, deren Darstellung ebenfalls elektronisch-digital bewerkstelligt wird. Die Signale, Daten und Informationen sowie die dazugehörigen Verarbeitungsprozesse sind daher funktional ungeheuer mächtig, wie wir alle wissen, zugleich aber von sich aus betrachtet grundsätzlich bezuglos. Inwiefern? Es gibt weder einen Bezug zu der jeweiligen Wirklichkeit, von der ein daten- und signalmäßiges Schema verarbeitet wird, noch zu der durch die Signale und Daten dargestellten Bedeutung. Das bedeutet, wenn ich eine Sensorik habe, die dann weiterverarbeitet wird, die technische Apparatur Sensor hat keinen Bezug zu dem, was da passiert. Also eine Lichtschranke im Fahrstuhl die versteht nicht, da kommt jemand rein oder da geht jemand raus. Es ist nur ein Signal. Es ist das und auch nicht mehr. Und gleichzeitig löst dann, keine Ahnung, ein Alarm aus oder jemand schlüpft noch zur Tür hinein. Auch das, diese Funktion, ich muss die Tür wieder öffnen in diesem einfachen Beispiel, auch das, die Apparatur selbst hat keinen Bezug dazu. Null. Und so auch, wenn wir sozusagen komplexere dieser Maschinen uns angucken. Dasselbe gilt natürlich nicht nur für diese einzelnen Grundbauelemente, an denen sich das zeigen lässt. Das habe ich im Sommer in einem Versuch, der sich lohnt, glaube ich, lohnt zu machen, habe ich das versucht zu zeigen, sondern auch für die komplexesten Verbindungen und Verschaltungen dieser Bauteile, aus denen Roboter, künstliche Intelligenzen oder Quantencomputer aufgebaut sind. Wir können deshalb sagen, Technologie, in dem von uns bestimmten Sinne, ist in sich selbst geschlossen. Für die Maschine ist das unkontrollierbare Außen, die Welt oder die Wirklichkeit, wenn überhaupt, dann ein potenzieller Störfaktor. Deshalb kann in eine Maschine auch nur eingespeist werden, was bereits maschinell vorverarbeitet worden ist. Man nennt das Rückkopplung, Englisch Feedback oder dann ein Feedback Loop. Es ist ein Elementarcharakter der Digitaltechnik. Diesen Grundzug der technologischen Vorstellung von Maschine und Wirklichkeit bezeichnen wir oder bezeichnet man als kybernetisch oder wir können auch sagen operativ. Operativ bedeutet, dass sich prinzipiell alle Inputs und Outputs der bezuglosen Datenverarbeitungsprozesse zu immer größeren und verschränkteren Systemen und Subsystemen aufbauen lassen. Kurzes Zwischenfazit. Werkzeuge, in Anführungszeichen, und Maschinen des Technologiezeitalters denken und sprechen nicht nur nicht, im Sinne von menschlichem Sprechen, sie rechnen auch in sinnvoller Art und Weise nicht, sie können nicht einmal zählen. Also diese einfachsten Elemente sind Zähler, Counter, Schieberegister und auch die Art und Weise, wie da gezählt wird, wenn man sich das anschaut, ist in sich bezuglos. Das heißt, ein Taschenrechner, den gab es ja auch schon lange bevor der digital war, der zählt nicht und der rechnet auch nicht. Und schon gar nicht spricht der und denkt er. In dem Sinne, wie wir ein sinngeleitetes Denken, Sprechen, Zählen, Rechnen des Menschen verstehen. Auch das Rechnen, was in diesem Fall oft ins Spiel gebracht wird, natürlich denkt er nicht, er rechnet nur der Computer, oder der zählt nur, ist, glaube ich, irreführend, wenn man bedenkt, das ist jetzt nur ein kurzer Hinweis, dass das Rechnen des Menschen auch nichts Mechanisches oder in diesem Sinne auch nichts nur Mathematisches ist, sondern es ist eine Art und Weise, wie der Mensch sich ganz grundsätzlich zur Wirklichkeit verhält und die Welt und sich selber entdeckt. Beispiel für die, die es, sich daran erinnern, in der Kritik der reinen Vernunft, zeigt ja Kant gerade, dass einfache mathematische Urteile, 7 plus 5 gleich 12 ist das Beispiel, dass das eben nicht einfach nur logische Auseinandernahmen sind, das heißt, dass nicht 7 plus 5 in der 12 schon enthalten sind, sondern es ist ein sogenanntes synthetisches Urteil a priori, was das bedeutet, ist egal. Aber synthetisch heißt, es wird hier etwas in einen Bezug zusammengenommen. Es ist eine originäre Welterkenntnis und gleichzeitig eine Selbsterkenntnis des Menschen. Das ist eine der sozusagen bekannten revolutionären großen Entdeckungen, die eben sozusagen Furore gemacht haben nach Kants Kritik der reinen Vernunft. Also das ist eine einfache Additionsaufgabe, was zählen ist ja ein Addieren, also ich zähle 1 plus 1 zusammen, ist nicht einfach irgendetwas, auch bei Menschen nie, etwas Mechanisches und so weiter, sondern auch das ist ein inniger Bezug von Mensch und Welt im Sinne von Selbst und Welterkenntnis. Das heißt, Werkzeuge und Maschinen des Technologiezeitalters stehen in diesem Sinne stehen gar nicht in einem Bezug zur Wirklichkeit. Beziehungsweise, wenn, dann in einer Art und Weise, wie wir es noch nicht wissen, wie ganz anders. Sagen wir mal so. Ganz anders, nämlich im Hinblick auf eine immanente Bezug- und Grenzenlosigkeit, von der ich jetzt im nächsten Schritt ein weiter das kurze Stück vorlesen möchte. Die Überschrift heißt Beherrschung und Grenzen. Nehmen wir noch einmal diese drei Grundzüge, die im Werkzeuggebrauch zusammenspielen, zusammen. Sehen wir, dass sich im Wirklichkeitsbereich der Anwendung eines Werkzeugs oder einer Gattung von Werkzeugen eine Erfahrung des Wirklichen oder des Stoffes oder der Umwelt, wie wir heute sagen, herausbildet. Während sich Bau und Beschaffenheit der Werkzeuge ebenso weiterentwickeln, worin sich schließlich auch ein Maß an Kunstfertigkeit widerspiegelt. Das geschieht in wechselseitiger Durchdringung, indem jeweils eins durch das andere bestimmt wird und umgekehrt. Erfahrung und Wissen etwa vom Meer oder von großen Gewässern geht Hand in Hand mit dem entsprechenden Stand der Schiffsbaukunst. Maßgebend bei diesem Zusammenspiel ist manchmal ausdrücklich, manchmal weniger ausdrücklich, das Streben nach Beherrschung des Wirklichen, sowohl im Sinne des Stoffes oder der Umwelt, als auch im Sinne der Beherrschung des Werkzeugs selbst. Dabei ist klar, dass dem Beherrschungsstreben durch den Stoff und das Werkzeug immer eine, mindestens mögliche, gewisserweise natürliche Grenze gesetzt ist. Ein Mensch beherrscht den Umgang mit dem Schmiedehammer oder ein Mensch beherrscht den Webstuhl. Es gibt also eine Grenze, ein Maß der Vollendung, die es erlaubt zu sagen, jetzt ist eine Beherrschung in ihre Vollendung gelangt. Im Zusammenhang mit dem Werkzeug. Das ist uns allen klar. Aufmerksamkeit und Sorgfalt im Werkzeuggebrauch können sich schließlich sowohl vom Stoff als auch vom Werkzeug emanzipieren, sodass sich die Auseinandersetzung mit dem Wirklichen und seiner Beherrschung in einen freieren Umgang entwickelt, wie etwa beim Spielen mit Spielzeugen oder beim Spielen mit Musikinstrumenten. Also das Wort Instrument ist ja das lateinische Wort. Instrumente. Ein Kind, das gut spielen kann, ist deshalb weniger auf ein bestimmtes Spielzeug angewiesen oder eine bestimmte Umwelt, ein bestimmtes Spielzimmer, weil es das Spielen selbst beherrscht. Dasselbe trifft für Musiker zu, die zwar nicht ein bestimmtes Instrument zu beherrschen bestrebt sind, zum Beispiel Komponisten oder Dirigenten, sondern Aufmerksamkeit und Sorgfalt der Beherrschung der Musik selbst widmen. Auch hier setzt das Beherrschungsstreben sowohl eine Grenze voraus und zeigt diese zugleich im vollendeten Spiel oder in der vollendeten, im vollendeten Spiel der Musik etwa. Ein Kriterium, woran deutlich wird, wo, wann und wie ein Unterfangen, ein Bestreben, ein Werk oder eben ein Spiel vollendet sind. Der Mensch, wenn er Werkzeug und Stoff beherrschen will, muss, schon bevor er es in die Hand nimmt, in gewisser Weise nicht nur wissen, was und wie sich etwas beherrschen lässt, sondern was überhaupt zu erreichen möglich ist. Vorläufiges wiederum Zwischenfazit. Der Umgang mit Computertechnologie zeigt sich offensichtlich nicht mehr im Horizont von Beherrschung und Grenze, das heißt Vollendbarkeit. Werkzeuge und Maschinen im Technologiezeitalter sind also nicht nur anders geartet als das, womit der Mensch bislang umzugehen gewohnt war, sondern wenn dann eine andere Gattung. Da der innige Bezug von Selbst- und Welterkenntnis nicht mehr tragendes Element ist. Der Bezug im Sinne von Endlichkeit und Vollendbarkeit. Dabei ist zu beachten, nicht die neuen Maschinen sind der Grund dafür, dass sich der Bezug von Mensch und Welt wandelt oder gewandelt hat, als ob dieser Wandel quasi technisch verursacht wäre, sondern vielmehr der Wandel selbst ist der Grund dafür, dass alles, was bislang im Horizont des Instrumentellen oder griechisch gesehen Organischen erscheint, jetzt im Horizont des Bezug und Grenzlosen begegnet. Nächster, letzter größerer Schritt. Auch hier wieder die kurze Bemerkung, dass es nicht darum geht, Technik oder Technologie zu kritisieren. Diese Schrift nenne ich Imitationszirkel oder wie erscheint der Mensch. Der Imitationszirkel heißt, dass der Mensch zunächst irgendwann eine Rechenmaschine baut, von der wir gesehen haben, dass es eine bezuglose Imitation ist, also es ist eine Art Nachahmung, die aber gleichzeitig bezuglos ist im Vergleich zu anderen Nachahmungen. Also Menschen, wir lernen ja viel durch Nachahmung. Also ich zeige jemandem was, die zeigen jemandem was, der andere nachahmt es nach. Das kann auch eine bezuglose Nachahmung sein, aber es muss nicht eine bezuglose Nachahmung sein. Ja, wenn ein Kind rechnen lernt, dann ahmt es das zunächst erstmal nach und dann gibt es das Fingerzählen. Aber irgendwann, sagen wir, gibt es den berühmten Klickmoment und das Kind merkt, ich verstehe jetzt den Sinn, was 2 und 3, 5 ist. Das heißt, hier ist, und dieser Klickmoment, salopp zu sagen, ist ein Zeichen dafür, dass es einen Bezug zu einem Sinn gibt, den man in der Nachahmung teilt und auf den man sich bezieht. Diesen Klickmoment gibt es bei Maschinen nicht. Also der Mensch baut diese Rechenmaschinen. Wofür Leibniz, ein berühmter Philosoph des 17. und 18. Jahrhunderts, hat eine Rechenmaschine gebaut, eine mechanische, die steht eben auch irgendwo noch, gibt es Modell. Und da gibt es ein Zitat, ich habe es jetzt nicht genau wiedergefunden, das ist aber ein relativ bekanntes Zitat. Er hat diese Rechenmaschine gebaut, Zitat, für knechtische Rechenaufgaben, die eines geistigen Menschen Arbeit nicht würdig sind. Also das war die Idee von Leibniz, der ja auch Mathematiker war. Ich baue eine Rechenmaschine, weil dieses, was die Rechenmaschine kann, ist nicht das, was eigentlich der Würde des Menschen entspricht. Und der Zirkel ist jetzt der, dass wir heute es erfahren, dass der Mensch sich aus der Maschine her oder im Spiegel der Maschine beginnt selbst zu verstehen. Also die Maschine wird zum Erklärungsmodell für menschliches Rechnen, für menschliches Denken, für menschliches Sprechen, für die Natur des Menschen überhaupt. Woraus dann in der Maschinenethik Versuche zur Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine notwendig zu werden scheinen. Der sogenannte Turing-Test oder das chinesische Zimmer von Searle. Dazu habe ich noch, das ist jetzt auch schon der Abschluss der ganzen Sache, oder der Fastabschluss, ein paar Beispiele mitgebracht, also kurze Zitate, wie also dieser Imitationszirkel, wie selbstverständlich dieser Imitationszirkel ist. Also, aus einem Buch, Einführung in die Introduction to the Philosophy of Cognitive Sciences, Einführung in die Philosophie der Kognitionswissenschaften, heißt es, von Andy Clark, das menschliche Denken ist, Zitat, eine Symbolverarbeitungsmaschine aus Fleisch. Zitat Ende. Von einem berühmten Evolutionsbiologen Richard Dawkins in dem Buch Das egoistische Gen, aus dem Ende der 70er. Zitat, ich betrachte eine Mutter als eine Maschine, die so programmiert ist, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tut, um Kopien der in ihr enthaltenen Gene zu vererben. Zitat. Und dann habe ich schon vor einer Weile im Sommer aus einer Zeitung, da hat eine Fußballmannschaft, Manchester hat gegen Real Madrid 4-0 gewonnen und die Überschrift hat Guardiola und die 11 Roboter. Und da wird gesagt, der Trainer hat seinen Stil verfeinert und womöglich ein neues fußballerisches Leitbild geschafft. Dieses Leitbild heißt, dass der Mensch ein Roboter. Dass der Mensch das tut, was ein anderer sagt, hat mit Roboter noch nichts zu tun. Also wir erinnern uns an das Beispiel des Orchesters. Der Orchestermusiker oder die Orchestermusikerin zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass sie nichts anderes macht, als was der Dirigent sagt. Aber das heißt, sie wäre es. Da in keiner Weise muss sie ein Roboter sein. Aber hier haben wir das war nur, sollte nur zur Illustration dieses von mir sogenannten Imitationszirkels. Schließlich, was wir alle kennen, wir haben jetzt die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, ich muss meine menschliche Identität gegenüber einer Maschine beweisen. Und wie tue ich das? Indem sich die Maschine mit einer anderen Maschine vernetzt. Das ist die Lösung, die wir dafür haben. Das heißt, dieses zirkuläre. Also, jetzt komme ich schon zum Schluss und gehe wieder an den Anfang zurück. Wieso komme ich jetzt dazu, aufgrund des Gesagten zu behaupten, dass die Maschinenethik ein Irrtum ist oder ein grundsätzlicher Irrtum? Zunächst heißt Irrtum nicht, dass das ein Fehler ist, und das heißt auch schon gar nicht, dass die Fragen, die da gestellt werden, überflüssig sind oder irgendwie fehlerbehaftet. Irren oder in die Irre gehen heißt an einem Ort unterwegs sein, wo man grundsätzlich nicht dem begegnen kann, dem man eigentlich zu begegnen aufgebrochen ist. Und das war ja die Ethik, das heißt die Bestimmung des Wesens. Also, von diesen vier Punkten, die ich am Anfang als zum Selbstbild der Maschinenethik genannt hatte, habe ich jetzt eben jeweils sozusagen eine Antwort versucht zu geben. Also die Grundfragen waren, wie sollen Menschen mit modernen Maschinen umgehen? Sollen oder können diesen Maschinen menschliche moralische Kompetenzen übertragen? Wenn ja, wie lässt sich das bewerkstelligen? Diese Grundfragen sind gestellt ohne Rücksicht auf die ursprünglicheren Fragen, woher kommt das Ganze? Aus welchem Grund entspringt dieser Bezug von Mensch und Maschine? Und wozu das Ganze? Wohin soll das führen? Was ist der Sinn? Es entsteht gleichzeitig bei diesen Fragen der Eindruck, als gäbe es so etwas wie einen neutralen, objektiven Umgang mit Technologien. Den gibt es meiner Meinung nach nicht. Sondern jeder Umgang, auch mit Werkzeugen im klassischen Sinn, ist immer gebunden in diese Frage, was will der Mensch, wohin und so weiter. Eine große Diskussion Mitte des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts beim Aufbau des Kommunismus und Sozialismus. Es gibt entweder eine Schrift oder mindestens eine Idee von Trotzki, also einem bekannten Kommunist, Kommunismus und Elektrizität. Ja, also das heißt, diese ursprünglichen Ideen von einer Menschengesellschaft aufbauen, von das kann man halten, was man will, geht jetzt hier gar nicht darum, ist unmittelbar gekoppelt an die Frage, welche Werkzeuge, wie wollen wir, diese Fragen sind eingebunden in diese Frage. Und hier hat es den Eindruck, bei der modernen Maschinenethik, als ob es eben diese neutrale und objektive Technologie, diesen Technologieumgang gäbe, was ich glaube, was nicht zutrifft. Die Annahmen, der Mensch ist der Schöpfer seiner Werkzeuge und Maschinen, weil sie nützlich und von Vorteil sind, der Maßstab ist die Autonomie und die Vernunft des Menschen. Die Annahmen erweisen sich als eine Illusion. Das Verhältnis Mensch-Maschine lässt sich, also Mensch jetzt moderne digitale Maschine, lässt sich nicht aus der bisherigen Erfahrung des Menschen in seinem Umgang mit Werkzeugen bestimmen. Unter anderem wird der Grundzug der Selbst- und Welterkenntnis übersehen, zugunsten dessen, die nutzen uns ja, wir müssen sicherstellen, dass wir die KI sinnvoll nutzen, aber wir müssen auch die Gefahren sehen und die darf nicht in die falschen Hände geraten und dergleichen mehr. Das, wie gesagt, sind wichtige Fragen. Zur Einordnung, also die Einordnung, die Maschinenethik ist ein Teilbereich der angewandten Ethik. Schnittstelle zur Philosophie und Informatik. Die eigentlichen Fragen, die Fragwürdigkeit von Technologie und Maschinenwesen, sind eben, wie ich versucht habe anzudeuten, nicht ein besonderer Bereich der angewandten Ethik, sondern unmittelbar und in der Gesamtheit das Ethische selbst. Zudem kommt hinzu, dass die Philosophie, die ja da sozusagen als Schnittstelle genannt wird, als Philosophie gar nicht ins Spiel kommt, sondern die Philosophie ist nur sozusagen ein Modelllieferant. Also man hat dann in diesen Büchern, welche Ethik wollen wir jetzt den Robotern und den KIs implementieren? Nehmen wir jetzt den Utilitarismus, nehmen wir irgendwie ein bisschen ein Tugendethikkonzept, nehmen wir so eine deontologische Ethik von Kant. Das ist sozusagen die Funktion, die die Philosophie hat. Aber was die Philosophie, alle diese Philosophien in ihrer eigenen Art und Weise als Fragen aufwerfen, das fällt unter den Tisch. Schließlich zur Bedeutung, dass die Maschinenethik zukunftsweisende Auseinandersetzung mit der modernen Lebenswelt ist. Die Maschinenethik ist nicht nur nicht zukunftsweisend, sondern steht aufgrund des kybernetischen, mit dieser kybernetischen Imitationszirkelstruktur außerhalb der Möglichkeit, überhaupt zukunftsoffen zu sein. Es begegnet sich immer nur das, was schon war. Genauso im selbstlernenden System. Ich speise immer nur das ein, was schon ist. Ich habe mich von einer zukünftigen Begegnung abgeschlossen. Und jetzt können wir diskutieren und uns streiten.
Schluss, vielen Dank, ich war noch nicht gefasst, also das war jetzt sehr interessant am Ende. Es war knapp über eine halbe Stunde.
Dann habe ich ja, danke.
So war der Plan. Das mit der Zukunft zum Schluss hat mich jetzt fasziniert, Maschinenethik als eine kybernetische Geschichte, die nicht offen ist für das, was kommen könnte, also die praktisch eine Schleife auch darstellt. Könntest du das vielleicht noch einmal kurz?
Ja, also diese Schleife besteht in dem wechselseitigen Bestimmen von was ist die Maschine und was ist der Mensch, wo immer eins aufs andere zurückfällt. Also der Mensch versteht sich angesichts dessen, was die Maschine kann und was bedroht jetzt die Maschine am Menschen und was kann der Mensch nicht, was diese Maschine ist. Und dann andererseits wieder gleichzeitig, ja, wir bauen die Roboter, künstliche Hand muss so aussehen wie die Hand des Menschen. Mhm. Wobei aber die Hand des Menschen nicht die Hand des Menschen ist. Es ist die Hand des Menschen, das ist schwierig. Aber sie ist die Hand des Menschen schon im Sinne des Maschinenmäßigen verstanden, weil der Mensch schon auch eine Maschine ist. Und die Hand ist auch eine Maschine. Und wir reproduzieren und imitieren jetzt die Maschine. Also eine Maschine imitiert eine Maschine. Es ist schwierig. Weil mir scheint, dass hier eben eine Unterscheidung gemacht werden muss zwischen zwei völlig nicht zusammenhängenden Bedeutungen des Wortes Nachahmung, simulieren, imitieren, wo ich noch keine abschließende Antwort gefunden habe. Aber ich hatte das eben vorhin erklärt. Wenn ich von Mensch zu Mensch etwas nachahme, eine Bewegung oder ein Gedanke, oder singen, spielen, tanzen, mit dem Hammer hauen, dann ist das eben etwas anderes, als wenn eine Maschine das reproduziert. Mhm. Und in diesem Sinne von Nachahmung ist, eben, wir hatten das auch in einem anderen Gespräch, keine Ahnung, der tanzende Roboter hat mit Tanzen und mit nichts, also nichts zu tun. Das ist, hat keinen Bezug, auch nicht ein weniger Bezug, mehr null. So wie der Taschenrechner grundsätzlich keinen Bezug zu zählen und rechnen hat. Null. 0,00 für immer null. Es gibt da es ist nicht eine graduelle Frage. Mir scheint das aber die Wahrnehmung ist, ja, das ist halt graduell und natürlich, der menschliche Körper ist sogar, und besonders die Hände natürlich, das Denken, das ist ja so flexibel und wie können wir das jetzt sozusagen in Modellen abbilden und dann hat man sozusagen alle möglichen Modelle. Aber ich glaube, was passiert ist, man hat nicht auf das geschaut, was ursprünglich der Bezug ist, sondern man hat es abgenommen, weil der Mensch selbst schon als eine Imitation aus einer Maschinenspiegelperspektive sozusagen geworden ist. Es ist diese Imitation spiegelt sich ständig immer zurück und es geht, also das hat ja schon, hat jetzt nicht erst gestern angefangen, also wir sind schon, das so als wie Spiralen, sind wir schon in einem Spiralnebel, der meiner Meinung nach schon sehr weit davon.
Dann müsste man sich nicht nur darauf fürchten, dass Maschinen immer menschenähnlicher werden, sondern längst schon davor, dass Menschen immer maschinenähnlicher werden.
Ja, diese Unterscheidung ist offensichtlich ein Problem. Wobei gleichzeitig Maschinen nicht menschenähnlicher werden, sondern sie werden dem Bild des Menschen als Maschine ähnlich. Mhm. Ja, also Nick Bostrom ist dieser Bekunde, sagt, ja, der ist dann sehr kritisch und sagt, ja, die Würde des Menschen ist so teilweise in Gefahr. Nein, weil die Würde, ich würde sagen, nein, weil in dem Moment, wo ich den Menschen als maschinenmäßiges Vorbild zur Imitation einer Maschine genommen habe, dann ist ja die Würde des Menschen schon nicht, die gibt es nicht. Und das, wie gesagt, an sich ist das weder gut noch schlecht, das soll nicht in diese Richtung zunächst gehen. Das wäre. Und deshalb ist das keine Zukunft, weil es ist ein immer wieder sich, ist eben dieses in dieser Weise, das sich spiegeln im Sinne des.
Der bloßen das ist, Fragen, Bemerkungen, Ergänzungen. Ja, bitte.
Ja, also ich glaube, das stimmt alles sehr, wenn man natürlich von der Prämisse ausgeht, dass die Maschine nicht bewusstseinsfähig wird oder ist, nicht? Aber da glaube ich, ist natürlich ist ein bisschen die Frage, nicht? Glaube ich, gerade die moderne Naturwissenschaft, die Philosophie of Mainz und die aktuelle Strömung sagt, nein, das ist schon denkbar. Bewusstsein bis hin zu Selbstbewusstsein, nicht? Auch das chinesische Zimmer, nicht? Ja, wenn ich als Außenstehender schaue, ich weiß nicht, ob der die Sprache nicht nur die Symbole geben kann, sondern auch weiß, was denkt ist. Das kann ich nicht von außen beurteilen. Das heißt, natürlich, wenn ich komplett davon ausgehe, es wird kein technisches Teil zu Bewusstsein kommen, dann ist das okay. Nicht? Das zweite Aspekt, den Umgang mit dem Werkzeug, stammt jetzt nicht von mir, aber ich habe es sehr interessant gefunden. Nicht? Der Vergleich zur Sklaverei. Wenn ich mir vorstelle, ich habe in Zukunft, und wie könnte bald sein, einen Roboter zu Hause, der mir ungefähr alles machen kann. Und ich würde den einmal fragen, ob er denn Lust hätte, jetzt mir den Kaffee zu backen. Und der würde mir antworten, na, jetzt im Moment hätte er eigentlich keine Lust. Wahrscheinlich werde ich ihn eher sagen, es interessiert mich nicht, du bist eine Maschine und du machst das. Aber im Endeffekt entwickle ich das gleiche Verhalten wie zu einem Sklaven gegenüber. Das heißt, ich mache vielleicht moralisch jetzt nicht was Schlechtes, solange ich davon ausgehe, dass er jetzt doch eine Maschine ist und nicht bewusst ist und nicht selbstbewusst ist. Aber ich verrohe, so im Sinne von Kant zu den Tieren, nicht? Ich spreche den Tieren zwar nicht Schmerzempfinden zu und nicht irgendetwas, eine Seele oder was, aber ich verrohe, weil ich mich als Sklaventreiber aufführe, nicht? Also wer weiß, ob man in Zukunft auch den Rasen, mehr Roboter oder den Sauroboter nicht fragen müssen, ob er Lust hat oder ob er müde ist. Nicht? Weil sonst verrohe ich. Ich schicke den ganzen Tag um. So zwei Aspekte.
Das sind wichtige Fragen, also in der Maschinenethik. Darf ich den Pflegeroboter wegtreten? Ist das moralisch gerechtfertigt zum Beispiel? Zum ersten, ja, die von Ihnen angesprochene Philosophy of Mind, die Frage nach dem Bewusstsein und dann auch dem Selbstbewusstsein, das ist natürlich schon innerhalb der Philosophie der Neuzeit ein großes Thema. Ich würde sagen, dass der Blickwinkel, der Bewusstsein eben als Intelligence, Englisch, deshalb hatte ich es am Anfang auch gesagt, Intelligence oder Consciousness, Self-Consciousness, schon das ist eine aus meiner Sicht machinale, maschinenmäßige Art und Weise, das zu verstehen, was Bewusstheit und Selbstbewusstsein sind. Erstens, also das. Deshalb, wenn wiederum in diesem Sinne eine Maschine ein Bewusstsein oder ein Selbstbewusstsein entwickeln kann, was in dieser maschinenmäßigen Weise den Menschen untergeschoben ist, das kann gut passieren. Das kann gut passieren. Es ändert aber nichts an dieser grundsätzlichen Bezuglosigkeit. Also deshalb habe ich das auch mit den Quantencomputern gesagt. Es gibt es diesen Bezug zur Wirklichkeit, den kann ich durch keine Komplexität niemals, den kann man nicht imitieren. Das ist nicht möglich. Ist meine Meinung. Aber Sie haben natürlich recht, dass gerade eben die Betreiber dieser Maschinenethik, die meisten Positionen, sie kommen eben aus der Richtung, die Sie angesprochen haben. Da ist das tatsächlich einfach, und es ist kontrovers diskutiert. Also es gibt sozusagen die eine und die andere.
Bei der Mainstream an diesem Gebiet schon, der ist das nicht auch das Thema Supervenienz, nicht?
Ja.
Nein, genau. Naturalistisch betrachtet würde man sagen, ja, ist möglich.
Und dann auch zum Thema eben Searle und Turing, diese Tests sind natürlich auch wiederum formalistische, maschinenmäßige Tests. Ja? Das heißt, am Anfang hat man gesagt, ja, der Mensch ist immer mehr, ist eine Turing-Maschine, und dann kam der Begriff Hypercomputer auf, und jetzt hat man aber Hypercomputation ist jetzt schon auch, wie Sie schon sagen, das ist schon ein Ding, was schon in der Mathematik und in der Forschung schon, da ist man schon sozusagen. In der Hinsicht würde ich Ihnen sagen, das ist gut möglich. Die Frage mit den Sklaven ist sehr wichtig und zentral. Mir ist dazu eingefallen, jetzt um das ein bisschen locker zu machen, irgendwie in den 70er Jahren gab es die berühmte deutsche Band aus Düsseldorf, Kraftwerk. Wir sind die Roboter. Völlig abgefahren, kann man sich angucken heute. Crazy, würde heute in jeder Tate Gallery und New York sofort als Super Performance durchgehen. Das ist also ein Lied, wir sind die Roboter. Und dann sagt er auf Russisch immer, Ja, tvoj sluga, ja, tvoj rabotnik. Also ich bin dein Sklave, ich bin dein Arbeiter, dein Roboter. Und natürlich ist der Roboter ein Sklave. Und das Problem mit der Ungleichung ist, dass der Mensch, insofern er Angst hat, von der Maschine nicht unterscheidbar sein zu können, ist der Mensch ein Sklave. Er ist ein Sklave. Und Roboter sind Sklaven und nichts anderes.
Was würde heißen, auch wir im Umgang mit Robotern
Sklaven
sind als Sklaventreiber andererseits auch Sklaven?
Selbstverständlich.
Ja. Das wäre nicht nur eine Verrohung, sondern das wäre praktisch auch eine Degradierung, das wäre selber.
Ja, ich denke schon. Weil sonst würde es diese. Also deshalb meinte ich eben, diese Vorstellung, die immer leitend ist, auch jetzt im AI-Act der EU, was immer als Grundkriterium oder als so Grundpfeiler genannt wird, ist ja die Autonomie des Menschen, muss immer gewahrt bleiben. Und ich glaube, dass das Zeitalter der Autonomie, dass angesichts, das was Sie jetzt auch gesagt haben, dass angesichts dieses Umgangs mit diesen Maschinen klar ist, dass das Zeitalter der Autonomie vorbei ist. Was nicht heißt, dass es nicht autonom ist, aber ich denke, dass das eine Erfahrung ist, ein Bezug von Mensch und Welt, die sich versucht hat, mit eine Orientierung zu finden mit dem Begriff der Autonomie, in der Neuzeit im speziellen Sinn. Ich glaube, dass das ein Weg ist, mein Handy, in gewisser Weise würde ich sagen, mein Handy sagt mir jeden Tag, das Zeitalter der Autonomie ist vorbei.
Ja, jetzt noch zwei, vielleicht jetzt erst und dann hier.
Bezüglich der Beherrschung würde mich interessieren, haben denn Maschinen auch die grundsätzliche Möglichkeit zu beherrschen? Oder ist Herrschaft, also die Fähigkeit, sowohl ein Instrument zu beherrschen, als auch Maschinen oder andere Menschen zu beherrschen, etwas grundsätzlich Menschliches? Oder können wir uns Maschinen vorstellen, die sowohl andere Maschinen beherrschen, als auch Menschen beherrschen?
Für mich im Sinne des Phänomens können Maschinen nichts beherrschen. Maschinen können nur kontrollieren. Maschinen können alles Mögliche kontrollieren, aber wenn ich etwas beherrsche, natürlich kann ich auch sagen, ich kontrolliere das, aber es ist ja nicht eine Kontrolle. Ja, die Beherrschung hat ja immer, das habe ich versucht zu zeigen, es hat erstens diese Grenze, die es nicht gibt. Die Computermaschinen haben diese Grenze, es geht sozusagen immer weiter. Und das Beherrschen ist immer in diesem Bezug, der eben ein endlicher ist und der deshalb vollendbar ist, aber gleichzeitig auch immer der nie etwas mit absoluter Kontrolle zu tun hat. Ja, also wenn ich, keine Ahnung, einen Kampf habe oder ich beherrsche meinen Degen oder sowas und ich habe die hundertprozentige Kontrolle, dass ich den Gegner beherrsche in diesem Sinne, dann ist es ja, das ist ja nicht, was wir meinen. Das hat ja auch noch nie jemand gemeint. Ne? Auch der große, von Anfang an ein großes Thema in der Odyssee, Homer, so eine der großen Mythen, auf denen das Abendland aufgebaut ist. Er ist erstens ja der große Beherrscher der Technik, der Vielkluge, der Polymetis, bezieht sich ja gerade darauf, dass er alles Mögliche machen kann und allen möglichen Gefahren durch sage ich mal, Tricks und irgendwelche Kniffe sozusagen zu bestehen weiß. Und gleichzeitig ist der, der eben sowohl als Bettler auftritt, also er sowohl als Sklave, am Ende, als er dann zurückkehrt und nicht nur da, ist Odysseus ja sowohl Sklave als auch König. Also er ist immer auf beiden Seiten. Das ist sehr, also ein sehr großes Thema, was zeigt, dass diese Beherrschung immer in diesem Spielraum stattfindet. Und Maschinen, würde ich sagen, nein, in diesem Sinne können Maschinen nicht herrschen, sondern nur kontrollieren.
Aber Odysseus war Herrscher in der Art, wie er sich auch verstellt hat.
Ja.
Selbst gedemütigt vielleicht hat oder eine niedere Rolle angenommen hat und so weiter. Das war noch praktisch eine Art zu herrschen, auch eine Listenreich.
Oh, aber es ist klar, dass sozusagen, dass es keine Garantie gibt dafür, dass Odysseus in dem Moment, als er da sozusagen als Bettler, da, dass das funktionieren wird. Es ist klar, er ist angewiesen, in dem Fall natürlich auf den Zuspruch der Götter. In dem Fall weiß man, dass das die Göttin Athene ist. Er sagt, Wenn die Götter mir beistehen und Telemachos fragt dann, aber wie sollen wir jetzt diese ganzen Freier zu zweit erledigen? Das ist ja völlig unmöglich. Ja klar, wenn nur wir das machen würden, dann ist es natürlich nicht möglich. Aber wir sind ja nicht allein.
Wenn jemand auslost, also sagen wir, eine Person muss rausgehen, es entscheidet das Los, dann ist es für die eine Person vielleicht nicht schön, sie muss halt einfach gehen. Nehmen wir alles nicht. Wenn das aber eine Person einfach entscheidet, also jemand, nicht das Los, sondern ein anderer Mensch entscheidet, das ist etwas ganz anderes. Also ich glaube, wir nehmen das anders wahr, ob es durch das Los passiert ist oder durch eine Entscheidung.
Ja.
So wie wir auch Schicksalsschläge einmal als bloßes Zufallsereignis hinnehmen können und einmal als göttliches Bestrafen oder sonst irgendetwas. Würde das heißen, dass wir diese Zufälligkeit, diese auch Sinnlosigkeit, Bedeutungslosigkeit im gesteigerten Umgang eben mit Maschinen, Handys und so weiter im Grunde zum Standard machen? Denn,
ich denke ja.
Es ist irgendwie,
ob ich einen Kredit bei der Bank bekomme, entscheidet ja kein Mensch, sondern das rechnet gebe ich einem Computer und dann sagt der Algorithmus ja oder nein. Und das passiert, keine Ahnung, bei es. Also wir hatten im Sommer eben dieses Treffen Ethik im digitalen Zeitalter, wo also eine Richterin ist, die sagt, das ist also völlig klar, dass halt KI getestet wird, dass die einfach Richter ersetzt. Braucht keine Richter mehr. Zugrunde liegt aber auch schon wiederum eine Vorstellung von Gesetz im Sinne des Regelwerks. Es gibt Leute, die das denken. Es gibt Leute, die denken, ein Gesetz ist nichts anderes als ein Regelwerk. Und es gibt andere, auch zum Beispiel Rechtsphilosophen oder Juristen, die glauben, nein. Ein Gesetz ist nicht ein striktes Regelwerk. Ein Gesetz ist ein Leitfaden und es braucht Menschen, zum Beispiel einen Richter, in dem Falle, der sich sozusagen in diesem Spielraum dann bewegt. Und der ist in diesem Fall, natürlich hat er sozusagen diese Entscheidung und Verfügungsgewalt und deshalb hat man dann auch in unserem modernen Rechtssystem ja diese verschiedenen Instanzen aufgebaut, wenn man sagt, aber ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob ein Mensch zu mir sagt, ich habe mir alles angeschaut, ich glaube, du bist schuldig, oder ob es macht Blinden schuldig.
Aber es hat aber das Befreien, das nicht gemein zu sein, also nicht irgendwie persönlich angesprochen zu sein. Also die alten Epikureer haben zum Beispiel gesagt, vergesst die Götter, es gibt niemanden, der sich für euch interessiert, das ist alles praktisch ein Zusammenspiel von Atomen, es ist alles wirklich Zufall. Dann lebt ihr besser, dann seid ihr heiter, dann seid ihr nicht gekränkt, fühlt euch nicht verfolgt von irgendjemandem und so weiter. Könnte diese Heiterkeit, also das Nicht-Gemeint-Sein von irgendetwas Umgang mit Maschinen nicht auch das Schöne sein?
Ja, aber es ist halt ja nicht der Zufall, es ist ja eine Maschine. Es ist ja was anderes, wenn der epikureische Zufall im Universum ist ja was anderes als eine vom Menschen, letztlich ja doch vom Menschen gebaute Maschine. Das ist ja versucht, diesen Zwiespalt, wollte ich ja sozusagen mindestens andeuten. Also natürlich ist der Mensch, hat den Computer gebaut, der hat sich nicht selber gebaut. Irgendwann, klar, die selbst regenerativen Systeme programmieren sich selber und vielleicht bauen die sich irgendwann selber. Aber letztlich natürlich ist das der Mensch gewesen und gleichzeitig ist er irgendwie nicht in diesem Sinne der Herrscher über diese Maschine.
Jetzt apropos die Würde des Menschen, es ist jetzt sehr aktuell in Hollywood. Sowohl Drehbuchschreiber als auch Schauspieler sind seit 4 Monaten im Streik und natürlich, sie machen sich Sorgen, aber scheinbar, du hast gesagt, dass die, ja, das wird die Maschine, und, denkt nicht und spricht nicht, aber trotzdem, wenn sie jetzt ins Spiel genommen, um als Darsteller und als Drehbuchautor diese Roboter zu ja.
Das wird passieren, oder es passiert schon.
Ja,
bei vielen Filmen frage ich mich das eh schon.
Ja, das heißt, sie sind schon in der Lage, sich zu äußern, vielleicht und auch
absolut,
Gefühle zu erzeugen und Menschen zu unterhalten.
Ja, ich würde sagen eben aber im Sinne diesen, in der Art und Weise dieser Art von Imitation, die eben diese Bezug, ich habe leider keinen besseren Begriff als diesen Begriff von bezugloser Imitation. Ja, natürlich. Ich kann dem Papagei auch beibringen. Das ist nicht so, dass der Papagei mit mir sprechen würde. Auch tierisch. Aber das ist wieder was ganz anderes. Aber das heißt nicht, dass jede Äußerung sozusagen, also wenn hier Siri oder wie das heißt, das ist eine Imitation von Sprechen. Ich würde sagen, eine Imitation schon einer Imitation. Aber es ist, ja, auf jeden Fall funktioniert. Und das ist eben auch das Beispiel, was jetzt hier gesagt wurde. Faktisch wird es Situationen geben, wo es das nicht unterscheidet. Ich kann, wenn ich den technischen Support, das hat vielleicht jeder schon mal gehabt, chatten Sie mit uns, da weiß ich nicht, ist das jetzt ein Chatbot oder nicht. Und ehrlich gesagt, ist mir auch wurscht in dem Fall. Ich könnte das nicht sagen. Jetzt ein Chatbot, mit dem ich da gechattet habe bei der Bank oder bei meinem Aktualisierung von irgendwas, weiß ich nicht. Das ist mit Sicherheit, das würde ich sagen, ja.
Aber wäre es nicht auch ein Anliegen der Maschinenethik, zum Beispiel eine solche Unterscheidung grundsätzlich transparent zu machen?
Ja, unbedingt, das ist ja der Versuch. Das ist mindestens ein Versuch. Es gibt natürlich auch da, das habe ich am Anfang gesagt, Entschuldigung, verschiedene Richtungen. Ja, ich habe die ganze Zeit am Nippen. Ja, es gibt diese Versuche, also der Turing-Test ist so ein Versuch, dieses bekannte chinesische Zimmer, das gibt diese Versuche. Die sind ja auch alle schon theoretisch mal geknackt worden, dann wird es wieder angezweifelt, wie lange waren die Tests und so weiter. Aber das, unbedingt, ja. Ich sage, die Fragen, die sind absolut nicht überflüssig.
Die Voraussetzungen sind falsch. Also,
ja, die Voraussetzung ist immer, das habe ich jetzt versucht zu sagen, deshalb ist es jetzt nicht wiederholt, die Voraussetzung ist, dass ich den Mensch auch schon als dieses Maschinenwesen gesehen habe. Ja, wie die Kognitionswissenschaften, die moderne Psychologie, die Informatik, das sind eben im größeren Sinn, ich will da jetzt nicht weiter drauf einsteigen, damit das begrifflich jetzt sozusagen nicht aus dem Rahmen bricht, aber das sind eben kybernetische Modelle. Die Kybernetik ist diese Wissenschaft, die Wissenschaft von Maschinen. Der Mensch ist nicht wie eine Maschine, sondern der Mensch ist eine Maschine. Und so reden wir ja auch. Ich brauche mal ein Reset für meine Festplatte.
Eine Festplatte.
Das ist völlig normal. Wir haben uns, das ist
so nicht ungewöhnlich.
Ja, eine Verständnisnachfrage. Also erstmal vielen Dank, das war wirklich spannend. Und du hast in deinem Vortrag die Bezugslosigkeit der Maschinen zum entscheidenden, ja, ich sag mal, Wesenszug des technologischen Zeitalters gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, die Bezuglosigkeit der Maschine wäre das, was der Gamechanger ist im Vergleich zu vorher, um es vielleicht auch englisch zu sagen.
Ja.
Und das habe ich nicht ganz verstanden, weil wenn wir ein Werkzeug für sich nehmen, und sei das ein Maschinenwerkzeug oder irgendein Werkzeug, ist es ja bezugslos. Also es hat vielleicht einen poetischen Hintergrund, wenn wir so wollen. Es wurde hergestellt für einen externen Zweck, um einen Zweck zu erfüllen. Aber gerade diese Bezugslosigkeit charakterisiert doch das Werkzeug, wenn wir so wollen, weil der Bezug erst hineingelegt wird durch die Anwendung, durch den Menschen.
Absolut. Würde ich nicht widersprechen. Ich würde nur sagen, deshalb habe ich ja gesagt, es gibt einen innigen Bezug von Mensch und Werkzeug. Es gibt keine objektiven Werkzeuge, es gibt keine neutralen Werkzeuge, 100%. Nur gleichzeitig ist es eben so, das war das Beispiel mit der Lochkarte, wenn ich ein Werkzeug habe, das kennen wir ja aus der Geschichte, irgendwann werden Werkzeuge wie die Lochstreifenkarte, die hat keinen Bezug und damit ist dieses Werkzeug komplett sinnlos. Es ist auch kein Werkzeug mehr. Eine Lochstreifenkarte ist kein Werkzeug. Hingegen Werkzeuge, wo dieser Bezug möglich ist, aber zurzeit ist nicht vorhanden, keine Ahnung, wenn wir jetzt uns, keine Ahnung, einen Schmiedehammer jetzt hier angucken, sagt der uns auch nicht viel, aber es ist der Bezug dazu da und wir sehen, man sieht an ihm diesen Bezug.
Aber dann ist die Bezuglosigkeit, oder kann das ja nicht der entscheidende Faktor sein in diesem Wandel? Also gerade wenn wir uns ja, Lochkartensysteme angucken, wir können ja immer noch mit sowas arbeiten, wenn wir wollen, dann wählen wir ein anderes Werkzeug. Oder ich weiß nicht, wenn wir in der Wüste leben, dann ist vielleicht ein Schneepflug bezugslos auf eine gewisse Art. Aber das ist ja, das ändert ja nichts am Charakter, am Werkzeugcharakter des Dings. Und das erklärt mir noch nicht, was jetzt der Unterschied gerade ist, der zwischen Maschinen, und du hattest das dann ja gesagt, redet selbst und denkt selbst oder hat den Anschein als ob. Aber die Grenze, die ist mir noch nicht ganz klar geworden.
Also die Grenze ist die, dass das Werkzeug, was nicht jetzt Technologiewerkzeug im engeren Sinn ist, ist nicht dafür gemacht, dass es so aussehen soll, als würde es sprechen oder denken. Dafür ist es nicht gemacht. Für das, was es gemacht ist, also der Hammer hämmert, das Messer schneidet, für das, was es gemacht ist, zu dieser Wirklichkeit hat es einen Bezug. Ich kann zwar ein Messer sozusagen herstellen, aber wenn es sinnvoll sein soll, dann stelle ich das Messer immer für das her, wo was es schneiden soll. Ein berühmtes Beispiel aus der Politik von Aristoteles. Ja. Das Messer, was alles und alles schneiden kann, es kann gleichzeitig nichts schneiden. Das heißt, dieser Bezug ist möglicherweise faktisch verdeckt oder für uns auch möglicherweise nicht mehr nachvollziehbar. Wir finden und graben irgendwas aus und denken uns, was soll das Ding, wir wissen es nicht mehr. Der Unterschied ist, dass also, und diese Werkzeuge sollen nicht denken und sollen auch nicht sprechen, sollen auch nicht so tun, dass wir sie denken und sprechen. Die modernen technologischen Maschinen sind solche, die aber gerade das tun sollen. Sie sollen denken und sie sollen sprechen. Und jetzt habe ich nur die Frage gestellt, worauf bezieht sich das Denken und Sprechen? Es entstammt einem Bezug von Mensch und Welt. Und diesen Bezug hat diese Maschine nicht. Das ist der Unterschied. Und es ist sozusagen, wie soll ich sagen, handgreiflich, nein, sozusagen, das hat ja auch keine Form, ja, also das ist ja, das sieht ja nach nichts aus, ja, ich kann das nicht erkennen, ne? Und das, was wir sagen, virtuelle Realitäten, Maschinen haben gar kein Aussehen, die sehen nach gar nichts aus, ich kann daran nichts sehen, also das sind nur so oberflächliche Beobachtungen, wie sieht denn die KI aus, wie sieht denn ChatGPT aus? Das sieht nichts aus. Das hat keinen Aussehen. Und es hat auch keinen Bezug. Aber es ist eben unglaublich funktional, unglaublich mächtig. Und das war der Unterschied, den ich versucht habe zu machen. Grenze, Vollendbarkeit, Bezuglosigkeit und Grenzenlosigkeit.
Also weil es nicht mehr einfach das Ding ist, ein klar gestaltetes Objekt, sondern weil es diffus wird von den Eigenschaften her, vom Charakter.
Es löst sich auf, weil es ja keinen Bezug zur Wirklichkeit hat.
Aber stellen wir denn nicht eher gerade den Bezug zur Wirklichkeit in dem Moment, in dem wir es nutzen? Und es
richtig, Zweck, genau. Das meine ich. Das, wir ist, stellen, das ist genau, was
gerade,
ich meine.
Wenn das Selbstbezug herstellen würde, dann wäre es ja kein Instrument mehr. Das ist ja gerade der.
Wir stellen ihn her, aber wie gesagt, in dem Modus, in dem wir uns im Spiegel der Maschine selbst als Maschine sehen. Das ist der Unterschied. Aber was du sagst, ist sozusagen, das heißt nicht, dass das ein für alle Mal so ist. Das wäre ja gerade die Frage, wenn ich dich richtig verstehe. Wie müsste der Mensch sich stehen, um dieser Maschine den Sinn zu geben? Das ist die Frage. Das meine ich ja, deshalb ist die Maschinenethik in der Irre, weil das ist nicht die Frage, die die Maschinenethik stellt. Das wäre aus meiner Sicht der springende Punkt in gewisser Weise. Und was der Mensch versucht, ist zweierlei Sachen. Entweder habe ich den Eindruck, es geht in diese Richtung Philosophy of Mind, Cognitive Sciences, wo der Mensch sowieso schon als Maschine verstanden ist, das heißt auch sich von diesem Bezug schon abgetrennt hat. Oder es gibt, ja, dieses aus meiner Sicht dahergesagt, ja, aber der Mensch ist doch autonom und der ist doch so ein philosophisches Wesen. Also zum Beispiel Nida Rümelin, der neulich da war, der hat ein Buch geschrieben, digitaler oder humanistischer Digitalismus, humaner, irgendwas mit human und digital. Und in dem ganzen Buch wird es dann immer wieder gesagt, ja, aber der Mensch und dann kommt wieder die Vernunft und diese ganzen, sage ich mal, Topoi, ja, der Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Aber ich sehe nicht sozusagen, dass ich sehe nicht, dass das der Weg ist, dass ich sozusagen zurück in die Zukunft in gewisser Weise. Das glaube ich nicht, dass das geht.
Danke.
Bitte.
Ja, es ist, Sie sagen, der Mensch verliert seine Autonomie und der Mensch ist eine Maschine. Ist dann unsere dringendste Frage, was kann die Maschine oder was haben wir von der Maschine zu befürchten? Oder ist es eben diese, wie Sie jetzt eben schon gesagt haben, diese uralte Frage, was ist der Mensch? Und sind wir die Maschine? Ist es, wie Sie gesagt haben, ist es nicht mehr rückgängig zu machen oder ist es nur ein sich besinnen müssen? Das haben Sie doch jetzt vorhin
ja,
gesagt.
Also
ist das nicht die dringlichste Frage?
Ja, dringlichste Frage ist, was ist der Mensch? Also so habe ich jetzt auch Sören Schuster verstanden. Das ist die Frage. Wie kann der Mensch diesem, was an sich bezuglos ist, einen Sinn? Wie kann das sein?
Und das müsste unsere Befürchtung sein, nicht?
Das müsste was sein?
Das müsste unsere Befürchtung sein. Wohin geht der Mensch und nicht, was macht die Maschine?
Ja, Befürchtung weiß ich nicht. Die Frage müsste sein...
Doch, wenn ich meine Autonomie verliere, ist das schon eine fürchterliche Frage.
Die Frage ist, hatten wir diese Autonomie je? Was heißt diese Autonomie? Deshalb lohnt es sich halt, Philosophie zu studieren, aus meiner Sicht. Um das zu fragen, was konnte damit gemeint sein?
Ja.
Weil ich habe hab diese Erfahrung jetzt so in dem Sinne nicht. Weil dann kommt das große Thema, das hat der Georg Silberbach schon, das ganze Leib-Seele-Thema. Ne, das kommt jetzt auch dann noch mit an, das wollte ich jetzt auch rauslassen. Nur noch zur zweiten Frage, mit dem Teil mit dem rückgängig machen. Ich glaube, das wissen wir alle, dass das nicht so ist. Also es wird nicht weniger werden. Der Mensch muss, wenn ich sage, der Grund für den Wandel ist dieser gewandelte Bezug des Menschen zur Welt selbst, dann muss die dringlichste Frage sein, wer ist der Mensch in diesem, was geschieht aus diesem, was ist daraus? Was kommt da auf uns zu? Oder was ist da schon auf uns zugekommen?
Wenn ich das frage, dann kann ich ja auch nicht rückgängig machen, aber dann kann ich auch mir etwas bewusst machen, dann bin ich dem ja nicht so ausgeliefert, dass ich sage, jetzt kommt etwas schrecklich auf mich zu und es ist eben
ja.
So.
Aus diesem Grund habe ich immer gesagt, es geht nicht darum, das zu verteufeln oder zu kritisieren. Das hat keinen Sinn. Es geht letztlich um weiß ich nicht, ob es um Herrschaft geht, das ist auch eine Frage. Es gibt Philosophen, die sagen würden, es geht, die Frage ist genau die, wie kann der Mensch zum Herrscher werden? Das ist die Frage.
Zum Herrscher über was?
Über die Maschine.
Also wie kann es noch schaffen, dass es nicht umgekehrt ist?
Ja, das ist
ja umgekehrt ist. Was heißt umgekehrt? Ja, die Beherrschung durch die Maschinen ist ja sozusagen, das habe ich versucht zu sagen, eine Selbstversklavung des Menschen. Weil er hat sich ja selbst in diesem Modus sozusagen, er stellt sich ja selbst diesen Spiegel, er umstellt sich selbst mit diesem Spiegel im Sklavenmodus. Das ist was.
Aber lässt sich ein Umgang mit digitaler...
Ist auch schon ein Thema gewesen in körperlicher Arbeit. Ne? Großes Thema, Leib, Seele, was bedeutet das denn im Friedzeitalter? Ja, dass die körperliche Arbeit ist nur eine Sklavenarbeit.
Ist auch nicht immer würdevoll. Also
ja,
wir
können jetzt beginnen zu sehen, dass auch das so nicht ist.
Ja.
Da gibt es keine Tradition, keine Ahnung, auch in anderen Kulturen. Also, keine Ahnung.
Aber lässt sich Gandhi,
eine, also, die sagen, das ist eine nicht, keine
gelungene Art des Umgangs mit digitaler Technik vorstellen. Also es wäre jetzt vielleicht schon jede Chance auf eine Alternative verpasst haben, aber ist es grundsätzlich denkbar, mit dieser Art von Technik auf eine andere Art umzugehen?
Ja, schon, ja. Warum soll das nicht denkbar sein? Weil wenn man das Zukunftsoffene heißt ja gerade, dass
ja,
also wenn jede Möglichkeit ausgeschlossen wäre, dann das ist ja, nein, das würde ich nicht sagen. Nein, ich denke, ich wüsste nicht, warum das ausgeschlossen sein soll. Oder nicht möglich sein soll.
Aber KI hat ja bisher auch noch nicht die großen Menschheitsfragen gelöst. Wird man darauf hoffen, dass...
Ja, wenn man darauf hofft, dann ist vorbei.
Ja, aber.
Und das ist die Lösung. Wenn man darauf hofft, dann. Ja.
Dann ist vorbei, okay. Ja.
Aber wir, also die Frage ist nur einfach, das ist, deshalb ist die Frage mit dem Sklaven, ist wirklich sehr, sehr entscheidend. Erhandeln. Treten wir gegenüber diesen ganzen technischen Geräten, die uns von früh und abends und die ganze Zeit, sind das unsere Sklaven? Glauben wir das wirklich? Das ist unsere Lebenserfahrung. Meine ist das nicht.
Aristoteles hat auch die Sklaven zu den Haushaltsgegenständen gezählt.
Und?
Ja. Das sind Gegenstände, also Gebrauchsgegenstände für uns.
Das glaube ich eben nicht, dass das Gebrauchsgegenstände sind.
So wie wir sind die Gebrauchsgegenstände davon.
Dann sind wir genauso Gebrauchsgegenstände für das.
Ja. Nein, aber er ist ja, wir sind ja als Menschen mit unserer
das Ding
Ethik, Moral doch einen langen Weg gegangen und haben uns davon gelöst.
Wovon haben wir uns gelöst?
Ja auch nicht viel.
Wovon haben wir uns gelöst?
Also, dass wir Menschen als Haushaltsgegenstände ansehen. Obwohl das vielleicht im Frauenbild heute noch nicht so ist.
Also wenn ich mich in der Welt umgucke, also da muss ich jetzt nicht weit gehen, um zu sehen, wie Menschen als Gegenstände behandelt werden.
Ja.
Also.
Aber auch frei, also die Aristoteles, da können ja Gegenstände behandelt werden. Also wenn sie ihre Lohnarbeit machen oder so, das ist ja, gehört ja auch da dazu.
Ja, wobei eben gerade diese Auseinandersetzung, das ist also das. Das mit der Aristoteles und dem Sklaven, sagt er, der Herr und der Sklave, der Herr entscheidet natürlich über beide, aber es ist ihnen beide. Und dann kommt der Satz, bei beiden ist dasselbe zuträglich. Das heißt, die sind schon irgendwie dasselbe. Und wir sind nicht dasselbe wie die Menschen. Auch da gibt es Leute, die das denken. Bitte.
Ich möchte nochmal auf die Frage wegen der Beherrschung und der Maschine nochmal zurückkommen. Weil ich würde schon sagen, dass viele Menschen in ihrer Alltagserfahrung die Erfahrung machen, in gewisser Art und Weise vielleicht von dem kybernetischen Denkprozess beherrscht zu werden. Also zum Beispiel, wenn man ein Bahnticket kaufen möchte und man hat kein Smartphone, hat man große Probleme.
Ja.
Und viele Leute haben das Gefühl, dass sie in der digitalen Welt, dass wir feste Termine haben, dass wir unser Leben takten, dass wir essen, wann quasi der Wecker klingelt, wir stehen auf, wann der Wecker klingelt. Das heißt, es entwickelt sich doch da auch irgendwie eine gewisse Dynamik, diese Optimierungsdynamik und eben auch dieses übernetische Effizienzdenken. Und hat das nicht auch eine gewisse Art und Weise von Herrschaft in sich, wenn wir das Gefühl haben, wir richten unser ganzes Leben danach aus, wir richten vielleicht sogar unseren Sinn danach aus, diesen ganzen Ansprüchen zu befolgen. Hat es nicht in der Realität eine gewisse Art von Herrschaft auch in sich? Also wenn,
ja, und unbedingt.
Und in dem
das
Sinne
ist, ja, das ist so
vielleicht nicht die Maschine an sich, die herrscht, aber zumindest das Denken, das damit einhergeht und wie sich eben dann der Mensch durch die Orientierung an der Maschine quasi versklavt.
Ich denke schon, ja. Diejenigen, die am meisten von der Technik ergriffen sind, sind nicht notwendigerweise die am meisten begriffen haben.
Ja, ich ging die Frage jetzt in die Richtung, dass es nicht einfach die Art der Maschine ist, sondern einfach die Disziplinierung, die Ambition, der Perfektionismus, der damit einhergeht oder auch unabhängig von Smartphones und so weiter existieren kann. Und das ist vielleicht dort eher das Problem zu sehen ist. Und, also vielleicht hat man mit einer sklavischen Disziplin Kontrolle, soziale Kontrolle und so weiter, auch irgendwo das Maß verloren, vielleicht ohne die entsprechenden Maschinen. Aber das ist jetzt nochmal etwas anderes, also was hier geht es um.
Von Natur zu Struktur.
Struktur.
Ja. Bisschen verkürzt, aber das würde schon Sinn machen, ja. Ja, schon. Also was man im ich glaube, unter anderem sehen kann, ist, dass das mit einer. Also wenn man sagt Herrschaft, heißt jetzt für mich nicht sozusagen eine gewaltsame Unterdrückung von anderen. Das ist natürlich dazu gehört eine ganze Menge. Und ich glaube, wenn man jetzt rückblickend sieht, kann man unter anderem so ein bisschen lernen, dass das nicht ganz ohne ist. Oder wenn man sagt, in der Aufklärung Herrschaft der Vernunft. Da muss man sich aber warm anziehen. Also. So, also was, wie das ja, gehen soll.
Bitte, das ist sehr.
Ich wollte eigentlich sagen, für mich ist es sehr, sehr positiv, die Aussicht. Und ich würde jetzt einen Spruch machen, die gute alte Zeit kommt erst noch.
Ich habe nichts dagegen. Ich glaube, dass sowohl, was ja auch natürlich, das ist ja auch so eine Spaltungsfrage eben ist, die KI, wird jetzt alles besser oder ist alles schlechter? Es ist mindestens für mich ist das nicht besonders relevant zu sehen. Ich sehe weder, dass jetzt der absolute Untergang bevorsteht, wenn die nächste Version von ChatGPT rauskommt, noch sehe ich das als, wie Sie gesagt haben, jetzt werden, oder was Sie als Möglichkeit gebracht haben, jetzt werden irgendwelche Probleme gelöst.
Aber inwiefern die gute alte Zeit, also eine...
Wir reden ja immer von der guten alten Zeit, ja, früher war alles besser und so. Und ich denke, der Simon hat aufgezeigt, dass die eigentlich das schon erst noch kommt.
Ja, es müsste halt nicht eine alte, es müsste schon eine neue. Das mit dem Alten ist es halt schwierig. Ja?
Ja.
Also ohne das, ist ja, die Geschichte ist ja nicht sozusagen so, man kann sich nicht zurecht basteln, glaube ich.
Ja, es gibt ja eine Tendenz nach vorne zu gehen, die im Bewusstsein geschieht, eigentlich etwas Altes wiederherzustellen. Also, glaube ich, wie man das von Kohle gesagt hat, wir sollten wieder die werden, die wir nie waren. Also so eine Vergangenheit, die existiert man als Leitbild für eine Zukunft. Aber das, denke ich, ja, wäre so gemeint.
Aber das klingt ganz, ja.
In ein Versprechen, das praktisch mit Humanität irgendwo verbunden war, könnte möglicherweise eingelöst werden.
Also wir müssen eine Menschheit werden, die dem gerecht wird. Und zwar nicht, wie gesagt, nicht diesen Maschinen, sondern diesem Wandel in dem Verhältnis von Mensch und Welt gerecht werden muss. Und das wissen wir nicht, wo das ist. Und das Einzige, was wir aber haben, ist ja unsere Geschichte, das ist ja nicht da, aus der es ja kommt. Das heißt, wir können, also es ist einfach so ein bisschen auch so redundant, das zu sagen, wir können sowieso nur nach hinten in diesem, rückwärts in diesem Fall, wir können sowieso nur in unsere Geschichte gucken. Das Problem ist aber, was ich vorhin versucht habe, auch zu sagen, eben in der Maschinenethik, sind das alles nur sozusagen historische Versatzstücke, aus denen man sich eben beliebig das dann zusammenbastelt. Also wenn man diese Bücher liest, hat man dann eben dieses, welche Ethik lässt sich denn jetzt in die KI rein implementieren. Man hat aber nicht diesen sinngeleiteten Blick zurück und zu verstehen, was kann mir das sagen über das, was ich noch nicht weiß, also von die wir werden sollen, wie du das gerade gesagt hast.
Die wir nie waren.
Die wir nie waren.
Sollten die werden, die wir nie
waren. Oder die wir noch nicht waren.
Die wir nie waren, ja. Befasst sich Maschinenethik auch mit der Würde des Menschen im Umgang mit der Maschine?
Ja, eben, das ist natürlich ein großes Thema und die Anhaltspunkte sind eben Intelligence and Autonomy, also Vernunft, Begabtheit und Selbstbestimmung, meistens dann selbstbestimmte Wille, Bewusstsein bzw. Selbstbewusstsein und das ist eben der Leitfaden und in der oder im Umgang mit den Maschinen soll eben das sozusagen gewahrt werden. Das heißt, wenn ich eine KI habe, die mir irgendwas sagt, dann muss die mir, oder soll mir, wenn das gut läuft, die Möglichkeit geben, dass ich das, was sie mir vorschlägt, auch nachvollziehen kann. Das muss ich nicht machen, aber ich sollte wenigstens in der Lage sein, das zu machen. Mhm. Und ich glaube, das sind auch Sachen, von denen wir wissen, dass es Unsinn ist. Also das ist der Unsinn, keine Ahnung, sozusagen diese statistischen Big Data trainierten Systeme, natürlich kann ich das nicht nachvollziehen. Mhm. Das sind aus meiner Sicht teilweise Forderungen, die, das ist so ein bisschen schön dahergeredet. Und eben wiederum auch, gibt es nicht die Frage, warum, aus welchem Grund ist der Mensch denn autonom? Also die klassischen philosophischen Fragen, die sich in der Neuzeit eben gestellt haben. Diese Frage, das ist wie, die sind alle irgendwie abgeschlossen.
Es geht um diese pragmatische Art.
Es geht nur um das Operative, deshalb hatte ich dieses Kybernetische.
Okay, bitte.
ausgehend vom heutigen Motto Maschinenethik kein Irrtum, könnte man sich ja auch fragen, welche Ethik ist denn kein Irrtum? Vielleicht die menschliche? Und vielleicht wäre der Vergleich, die Gegenüberstellungen einer Ethik, die man als Irrtum bezeichnet, und einer Ethik, die man sagt, ist kein Irrtum, einer von vielen Wegen herauszufinden, was den Menschen zu Menschen macht im Vergleich zu KI, zu Maschinen. Wie sehen Sie das?
Ja, das hatte ich ja auch versucht zu sagen, dass was die Maschinenethik eben eigentlich fragen will, ist eben nicht sozusagen ein Teilbereich von der noch sogenannten angewandten Ethik, sondern es ist diese grundsätzliche Frage, was ist denn das Wesen des Menschen? Und das heißt, das Wesen des Menschen, das, jetzt können wir anfangen, uns sozusagen ein vielwöchiges Seminar uns einzurichten, ist das, was ich versucht habe zu sagen, dass es diesen innigen Bezug von Mensch und Welt gibt, mit dem, was ist. Das ist die Frage. Und es gibt Ethiken, die weniger plausibel sind und vielleicht fehlerhaft, aber dieses Irrtum ist bezog sich eben auf diesen Aspekt, dass hier eine Diskussion oder Fragen sich abspielen, die nicht in diesem Bereich sich abspielen. Also man kann kantische Ethik, man kann auch den Utilitarismus kritisieren, aber es ist schon diese Frage nach dem Menschen und warum und weshalb, wieso, die ist da schon vielleicht mal mehr, mal weniger, mal mehr oder weniger tief und so angesprochen, aber sie klingt irgendwie immer mit. Und ich, aus meiner Erfahrung, was ich davon wahrnehme, für mich klingt diese Frage da nicht an, sondern diese Frage ist entschieden, und zwar entweder in Richtung von eben, der Mensch ist eine Art maschinenmäßiges Vorbild, aus dem man das dann sozusagen, kommt wieder dieser Imitationszirkel, oder man beruft sich unhinterfragt auf sowas wie die Würde des Menschen und so weiter.
Du hast eine gewisse Gelassenheit jetzt in diesem Blick auf die Zukunft oder in Fragen, wo es so Prognosen geht und so weiter. Jetzt vielleicht eine persönliche Frage, ist die Gelassenheit irgendwie etwas, was bei dir erst später entstanden ist, oder hast du die eigentlich grundsätzlich in der Form schon länger?
Ich weiß es nicht. Also ich habe eine privaten Ebene, da mache ich mir natürlich Sorgen um andere Sachen, aber jetzt das, worüber ich jetzt gesprochen habe, das würde ich jetzt nicht sagen, dass das etwas ist, wo ich sagen würde, oh shit, fuck, was passiert jetzt, wenn eben ChatGPT 5.0 rauskommt? Was passiert, wenn die Studenten jetzt nicht mehr ihre Arbeit selber schreiben? Oh mein, klar schreiben die, natürlich schreiben. Oder mein Raum ist ja auch, du bist ja auch Lehrer. Ja, natürlich wird in 3 Jahren kein Lehrer mehr seinen Lehrplan, seinen Stundenplan selber schreiben. Das ist völlig absurd. Völlig, dass die Zeiten sind vorbei, und zwar forever. Das ist kein Lehrer in 2, dass man sich hinschreibt, oder so wie ich, man macht den Vor. Das macht niemals. Das ist vorbei, Leute. Aber es ist nicht so, dass ich denke, bipper, bipper, zitter, zitter, Angst, Angst. Nein, weiß ich auch nicht.
Nein, weiß ich nicht.
Ich glaube, das hat schon ganz schöne Konsequenzen. Sie sagen, es ist Ihnen egal, ob Sie mit einer Maschine chatten, wenn Sie mit der Bank reden oder mit einem Menschen. Aber es ist vielleicht nicht egal, ob ich irgendwo einen Politiker sehe, dem ein fremder Text in den Mund geschoben wird und der sich über die ganze Welt verbreitet und wo alle verrückt werden oder sich Nachrichten verbreiten, die nicht stimmen, das hat schon große Konsequenzen.
Also dass es große Konsequenzen hat, würde ich nicht bestreiten.
Ja, aber das ist, sagen, es ist doch egal. Wenn
ich habe nicht gesagt, es ist egal, ich habe gesagt, ich habe keine große Angst davor.
Ach so, ja.
Also ja, nein, egal ist es an ganz und gar nicht. Nein, na, selbstverständlich nicht. Selbstverständlich ist es nicht egal. Aber was passiert? Also Pflege, Krankenhäuser, das ist klar, das sind die längste Zeit Menschen gewesen. Wissen wir, dass das so ist. Kann eh niemand mehr bezahlen, ist aber auch schon alles so, wissen wir schon. Will ja niemand Krankenschwester und Pfleger und Pflegerin werden, kriegt man ja kein Geld dafür. Dann macht man halt lieber in KI. Und ja, Politiker, ja, ist blöd auf jeden Fall. Aber ist. Ja. Ist das jetzt der entscheidende Schritt, wo ich sage, oder würde ich sagen, ja, es macht etwas, was sowieso schon im Argen lag, nur einfach noch deutlicher. dass bei Banken keine menschlichen Entscheidungen gefällt werden, haut mich jetzt nicht völlig vom Hocker. Dass Politiker Dinge sagen, die sie entweder nicht verstehen, nicht selbst gedacht haben, nicht selbst geschrieben haben, wundert mich unter uns gesagt nicht. Dass Schüler, Lehrer, Lehrer auch, Schülerinnen, Schüler, Studenten, Studenten, Sachen schreiben, die sie irgendwo her, ja, logisch. Ist ja, mein Lieblingsbeispiel ist war Gutenberg, dann, also Karl Theodor von Gutenberg, der war mal Minister in Deutschland und hat seine Doktorarbeit gefälscht, da habe ich gerade meine geschrieben.
Der war schneller,
was. Und da habe ich kurz gedacht, ey, was, das ist ja echt wirklich, jetzt werde ich sozusagen hier mit diskreditiert, aber im selben Moment habe ich gedacht, selbstverständlich, der kann nicht, es ist ja klar, dass der nicht selber schreibt. Der ist ja Politiker, der hat ja gar keinen, es muss ja jeder Mensch, der bis 3 zählen kann, muss ja wissen, dass er sich gar nicht selber geschrieben haben kann, weil er ja gar keine Zeit dafür hat. Er ist Politiker, er ist Industrieller, er ist, studiert dann noch, macht das. Wie kann er denn eine Doktorarbeit geschrieben haben? Dann kommt das nächste, ah, der Professor hat es nicht gelesen. Selbstverständlich hat er es nicht gelesen. Wieso? Kein Professor liest irgendwelche Arbeiten von irgendjemandem. Also ich fand es trotzdem schlimm, aber gleichzeitig ist es nicht was, wo ich gedacht habe, ah je, und jetzt hat man halt eine KI, die ist halt noch ein bisschen schwierig, um alles nachzuvollziehen.
Gut, mit diesen schönen Aussichten. Beschließen wir den Abend. Danke fürs aktive Mitmachen.
Ich bin
Hammer. Das ist halb, ja.
Ach, schon.
Ja, Zeichen von Müdigkeit zum Beispiel.